Blattgold FM.
Anfang Juli in Erfurt. Und wir denken an einen Herrn, den wir die ganze Zeit in unserem Podcast schon beim Namen nennen, aber noch nie genau hingeschaut haben. Lieber Uli.
Nicht ich.
Nein.
Es geht um Christian Reichert.
Richtig. Christian Reichert, Reicherts Erben, das soll heute unser Thema sein. Christian Reichert war Erfurter Ratsmeister, gilt als jemand, der den Gartenbau entscheidend mitgeprägt hat. Er soll wohl das Gärtnern zu einem professionellen, gewerblichen Teil unserer Urproduktion weiterentwickelt haben.
Kommerzialisiert.
Soll entscheidende Grundsteine gelegt haben. Wir haben ja heute im deutschen Gartenbau gut eine 250.000 Menschen, die sich regelmäßig mit dem Gärtnern in verschiedenen Bereichen beschäftigen. In manche haben wir innerhalb unseres Podcasts auch schon reingeschaut. Wir sind zusammen mit Patricia vor fast einem Jahr losgezogen, um ein bisschen den Vorhang zu lüften und in diesen Gartenbau hineinzuschauen. Zu schauen, wie es diesen Erben Christian Reicherts fast 250 Jahre nach diesem Erfurter Ratsherrn denn so ergeht. Welche Themen, welche Erfolge, welche Herausforderungen die Gärtner heute bewegen. Auch an euch da draußen herzliches Willkommen.
Hi.
Zur neuen Ausgabe von Blattgold FM, dem deutschen Gärtner-Podcast mit Reicherts Erben.
Und mit Dirk Büttner.
Und Uli Hage. Im Juli 1775, ziemlich genau vor 249 Jahren, verstarb Christian Reichert hier in Erfurt, nachdem er sich ein Leben lang mit dem Gartenbau beschäftigt hat. Wir wollen uns heute fragen, wie viel von Reichert 249 Jahre später noch da ist und warum wir im Gartenbau auf ihn so aufmerksam zurückblicken. Dafür haben Uli und ich uns heute einen besonderen Gast ins Studio eingeladen.
Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Blüthner. Ist auch ein Urgestein des Thüringer Gartenbaus. Wir kennen uns, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre wir uns schon kennen, aber wir sind auch eine ganze Wegstrecke gemeinsam unterwegs gewesen im Gartenbau. Und ich erzähle mal so ein bisschen meine Sicht auf dich. Du kannst mir dann nachher widersprechen. Ich habe Wolf-Dieter Blüthner kennengelernt. Da ist er tätig gewesen bei unseren Nachbarn. Ist wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer bekannt. Die Firma Nils Lund Christensen hier in Erfurt. Und dort bist du als Saatzuchtleiter, Leiter der Züchtung unterwegs gewesen.
Und Geschäftsführer.
Ja.
Tochter.
Ja, aber so das Wichtige, das gärtnerisch Wichtige ist ja eben so wirklich auch das Wohl und Wehe, den Erhalt der Züchtung, was heute, glaube ich, relativ selten ist. Also das ist praktisch so der, für mich immer so die höchste Schule, das, was ein Gärtner eigentlich machen kann, dafür zu sorgen, dass der Sortenerhalt stattfindet und dass auch neue Sorten entstehen. Und da gehört unheimlich viel Fachkompetenz und vor allen Dingen Erfahrung auch dazu. Und das ist eigentlich das, was mich immer sehr beeindruckt hat. Und dann gibt es natürlich die andere Seite. Das ist, könnte man jetzt so als privat betrachten, aber da die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Gartenbaus. Das hat natürlich viel mit Erfurt zu tun. Aber ich habe dich nie erlebt als einer, der auf Erfurt fixiert war, sondern du hast immer über den Tellerrand hinaus geschaut und auch über die Grenzen der Stadt und hast immer versucht, auch den realistischen Blick auf das, was im Gartenbau passiert, zu wahren. Und auf diesen Blick bin ich heute sehr gespannt und freue mich auch auf deine Darstellung zu unserem Thema heute, Christian Reichert, mit dem du dich ja auch sehr intensiv beschäftigt hast.
Vielen Dank für die freundliche Einführung.
Lieber Wolf-Dieter, Uli hat es gerade schon so schön gesagt, du beschäftigst dich recht intensiv mit der Geschichte des Gartenbaus und auch mit Christian Reichert. Was ist der gute Grund dafür, Reichert nicht zu vergessen?
Also ich muss gestehen, ich habe Christian Reichert als Person und auch mit seinen Werken erst kennengelernt, als ich Neu-Erfurter wurde. Ja, seit 1995 ist also mein Lebensmittelpunkt und mein Arbeitsmittelpunkt hier. Und erst in dieser Zeit habe ich insbesondere durch die Arbeiten von Eberhard Cicala und seinen immer wiederkehrenden Erinnerungen an Christian Reichert ihn kennengelernt und habe mich dann selber mit ihm mehr beschäftigt und zunehmend gespürt, auf wie vielen Gebieten Christian Reichert sich eigentlich als Erfahrungswissenschaftler mit vielen Problemen beschäftigt hat und es sehr akribisch ausgewertet hat, selbstkritisch ausgewertet hat und eben auch für die Öffentlichkeit in Buchform veröffentlicht hat. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass er das, was er erkannt hat, was vielleicht andere auch erkannt haben in der Zeit, aber nie zu Papier gebracht haben. Er hat es zu Papier gebracht und seine Bücher sind dann eben über Generationen hinweg noch Standardwerke der gärtnerischen Ausbildung geworden. Und ich denke, vor allen Dingen deshalb erinnern wir uns an Christian Reichert.
Das ist der sechsbändige Land- und Gartenschatz.
Genau, das ist das Hauptwerk. Und vielleicht kann man schon gleich mal dazu sagen, der erste Band dieses Werkes hat er geschrieben mit 60 Jahren. Also eigentlich ein Alterswerk, der die Erfahrung eines ganzen Lebens zusammenfasste.
Jetzt klingen 250 Jahre tatsächlich fürs Erste ganz schön weit weg. Damit wir das besser einordnen können, habe ich mal ein bisschen in der Historie gewühlt. 1685, das ist das Jahr, in dem neben Christian Reichert hier in Erfurt anderswo zum Beispiel die Komponisten Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel auf die Welt kamen. Der junge Reichert wiederum erlebte den Aufstieg von Friedrich II., dem König von Preußen, den wir heute alle als Friedrich den Großen kennen. Und der Amerikaner Benjamin Franklin experimentierte mit Elektrizität und gilt nach wie vor als einer der Gründerväter der USA, die ihre Unabhängigkeit ziemlich genau ein Jahr nach Reicherts Tod, nämlich 1776, erklärten und so überhaupt erst zu einem Staat wurden. Der Schwede Karl von Linné entwickelte zu Reicherts Lebzeiten die heute noch gebräuchliche Nomenklatur der Lebewesen. Und englische Gärtner und Botaniker wie Philip Miller und Stephen Switzer gestalteten Gärten und leiteten daraus Standardwerke des Gartenbaus ab. Wie sah es zu Reicherts Lebzeiten in Erfurt in Sachen Gartenbau eigentlich aus?
Gab es eigentlich Gärtner? Das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage in der Zeit schon.
Also mit Sicherheit gab es Gärtner, weil die Flächen ja über Jahrhunderte gärtnerisch genutzt wurden. Und die Familien, die Gärtnerfamilien existierten, aber die große, hohe Zeit des Gärtnerns war für Erfurt eigentlich in dieser Zeit, über die wir jetzt reden, vorbei. Also der Weid war längst verdrängt von Indigo. Der Wein war mehr regionales Produkt. Saatgut und gärtnerische Produkte wurden produziert, wurden auch exportiert, muss man schon sagen, aber immer auf den relativ kleinen Flächen der Gärtnereien. Wenn ich sage kleine Flächen, dann ist das aus der heutigen Sicht auf die Stadt natürlich klein, aber wenn wir über dieses sogenannte Dreienbrunnengebiet reden, da kommen wir ja noch drauf, das ist ja das Wirkungsfeld von Christian Reichert, sagt man immer, das sind etwa 60 Hektar gewesen. Mit heutigem Blick muss man sagen, die gesamte Bebauung bis Richtung Fürtchenbrücke war damals alles Gärtnerland. Da gab es diese Häuser alle nicht. Ne? Also das Dreienbrunnengebiet ging bis weit in die Stadt hinein oder andersherum. Diese Gärtnereien lagen direkt vor den Toren der Stadt. In der Hochheimer Straße, dann allerdings ein bisschen später, wo wir mal recherchiert haben, wie viele Gärtnereien es so gab, das waren Jahrhunderte, gab es also allein in dieser Straße 5, 6, 7 Gartenbaubetriebe hintereinander. Also ein typisches gärtnerisches Produktionsgebiet.
Aber das bedeutet ja auch, dass die Gärtnereien damals per se aus heutiger Sicht verhältnismäßig klein waren. Das waren alles Ein-Mann- bis Familienbetriebe. Ja.
Also das die Gärtnerei war eigentlich noch strikt getrennt von der Landwirtschaft. Mhm. In der Landwirtschaft wurde schon auf größeren Flächen Marktfrüchte, sagen wir heute, also Getreide und Kartoffeln und Rüben produziert, Futter produziert. Und das Gärtnern war eigentlich immer auf kleinen Flächen, die zunächst immer an den Häusern mit dran waren, aber dann auch separat produzierten. Und auch die Produktionsweisen waren also sehr voneinander unterschieden. Man kann das also nicht zusammenfassen. Das ist ja auch eins der Verdienste von Reichert, dass er diese beiden Dinge zusammengeführt hat und damit einen Gärtnern auf einem viel höheren, modernen Niveau ermöglicht hat.
Obwohl er gar kein Gärtner war.
Ja. Wie ist er eigentlich dazu gekommen? Also welche Umstände? Er ist ja Jurist gewesen von der Ausbildung.
Also er ist in einer Gärtnerfamilie geboren. Insofern, natürlich hatte er Bezug zu gärtnerischen Dingen, weil die Eltern sich damit beschäftigt haben. Seine Eltern haben dafür gesorgt, dass er eine breite, allgemeine, hochwertige Ausbildung bekommt. Und eigentlich war vorgesehen eine Karriere innerhalb der Stadtgesellschaft. Deswegen also dieses juristische Studium, das Studium an der Universität in Erfurt und diese Ausrichtung. Und seine jahrelange, muss man ja sagen, über Jahrzehnte schon, Tätigkeit innerhalb der Stadt. Ja, also Feuerwache, Aktuar in der Reglerkirche war und hat die Stadtchronik über Jahrzehnte geschrieben. Also alles Aktivitäten, die eigentlich mit dem Gartenbau gar nichts zu tun haben. Daneben lief aber die Gärtnerei immer. Also er hatte immer, denke ich mal, den Blick da drauf, was die Eltern machten. Und als der Vater dann starb und dann der Stiefvater mit seinen Ländereien an die Stelle des Vaters getreten ist, da hatte er wieder den Blick auf die Gärtnerei. Und der Höhepunkt war eigentlich, als sein Stiefvater es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen konnte, hat er das Ganze seinem Stiefsohn Christian Reichert übertragen. Und dann war plötzlich die Notwendigkeit da, sich ernsthaft und intensiv mit dieser Geschichte zu beschäftigen.
Was hat Christian Reichert ab da anders gemacht als die Gärtner vor ihm?
Na, er war kein klassischer Gärtner. Er ist mit einem ganz anderen Blick, denke ich, daran gegangen. Immer mit der Neugier, was passiert, wenn, wie kann ich bestimmte Probleme lösen. Während die Gärtner ja über ihre jahrzehntelange Tätigkeit, über das, was sie von den Eltern übernommen haben, haben sie weitergemacht. Also dieses Konservative hat er sehr aufgebrochen. Und er war sehr dafür offen, neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu entwickeln, auch wieder zu verwerfen und auch zurückzunehmen und Ähnliches. Ne? Und er hat das eben akribisch alles registriert, ausgewertet und letztendlich dann eben in diesen Büchern zusammengefasst, seine Kenntnisse und sein Wissen.
Gab es bei all diesem Tun so ein persönliches Steckenpferd, womit er sich besonders intensiv beschäftigt hat?
Also wenn man in die Bücher guckt, dann hat er die ganze Breite abgedeckt. Mhm. Man kann natürlich sagen, zum Beispiel Band 1 heißt über allerhand Samenwerk. Das heißt, im ersten Buch hat er sich mit Saatgut beschäftigt, was ja aus heutiger Sicht ja sehr modern ist, weil man sich damit mit dem Vermehrungsmaterial, also auch mit dem, was das Potenzial für Neues in sich trägt, beschäftigt. Und dann kam der Wein und der Obstbau und die Arzneipflanzen und was weiß ich alles. Also er hat über alle Gebiete hat er sich getummelt, aber vielleicht war diese Geschichte mit dem Saatgut etwas, was ihm sehr nahe ging.
Das Gebiet des Dreienbrunnens, der treuen Brunnen hier in Erfurt, war ja damals mit vielen Anbauflächen ausgestattet, die von Wasser durchflossen waren. Dort wuchs ja schon zu Reicherts Zeiten die Brunnenkresse, die auch Teil seines Schaffens und seiner Kulturen war. Und tatsächlich war ich vor wenigen Tagen im Dreienbrunnen und habe dort mit einem Gärtner gesprochen, der heute noch dort an dieser Stelle Brunnenkresse anbaut.
Der übrigens auch kein Gärtner ist.
Brunnenkresse, Dreienbrunnen, Ralf Fischer. Das sind drei Begriffe, die sehr, sehr eng zusammengehören, wenn man hier in Erfurt ein bisschen im Gartenbau stöbert, ein bisschen im Gartenbau unterwegs ist. Es gibt eigentlich keine Gartenbauzeitung, es gibt eigentlich keine Veröffentlichung beim MDR, wo nicht irgendwann Ralf Fischer dabei ist mit dem gesündesten Gemüse der Welt. Nämlich der Brunnenkresse, die ihre Heimat hier im Dreienbrunnen hat, einer kleinen Gegend, einer kleinen Ecke, eigentlich mitten in Erfurt. Wenn man es ganz genau nimmt, sind wir ja einen Steinwurf vom Dom weg. Vielleicht zwei Steinwürfe, viel mehr ist es nicht. Ralf, wie lange machst du das hier schon mit der Brunnenkresse?
Naja, wenn man ganz vorne anfängt, ich bin jetzt 72 Jahre und als Kind, sobald mich meine Füße tragen konnten, war ich natürlich dabei. Dann gab es zwar dann 1960 einen großen Einschnitt, weil dann, wie man das heute auf Neudeutsch sagt, war das die Wegnahme der Verfügungsrechte. Wir haben das früher als Enteignung empfunden und empfinden das eigentlich auch heute noch so. Und unsere Gärtnerei wurde dann, ich sag's mal, beschlagnahmt.
Aber de facto bist du praktisch da reingeboren worden in eine Gegend, in der schon sehr, sehr lange gegärtnert wurde, vor dir über Generationen hinweg.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich komme ja auch aus einer tief verwurzelten Gärtnerfamilie und bin jetzt mindestens in der fünften Generation leider Gottes kein richtiger Gärtner. Das muss man auch mal so sagen, weil damals, als dann diese Wegnahme der Verfügungsrechte war über unser Gartenland, da hat dann mein Vater gesagt, dass er das nicht möchte, dass ich für die, die uns das weggenommen haben, weiterhin Gärtnere, die sollen dann mal gucken, wo sie was zu essen herkriegen in Zukunft. So ist das. Naja.
Hier auf dem Gelände, in dieser Ecke, im Dreienbrunnen, wird schon sehr, sehr lange gegärtnert. Sehr lange Zeit auch von deinen Vorfahren, von deiner Familie. Aber so richtig begonnen hat es vor über 250 Jahren an dieser Stelle mit einem anderen Herrn.
Na, Christian Reichert, den meine Eltern übrigens auch sehr verehrt haben. Da hat sich in ihrem Leben auch einiges danach gerichtet. Der hat sie dann hier diesen Anbau der Erfurter, unter anderem, sag ich mal, diesen Anbau der Erfurter Bodenkresse reformiert. Und er ist der Begründer des Erwerbsgartenbaus hier in Erfurt. Und deswegen haben wir ja auch dieses wunderschöne Gartenbaumuseum hier noch dazu. Das wissen viele nicht, dass das so eine einzigartige Sache ist, ja, die auch wunderschön ist. Und ich habe als Kind immer so, ja, Christian Reichert, wer ist Christian Reichert? Da gab es dann die Reichertstraße da vorne und dann haben das die Eltern erzählt. Und dann soll man ja mal ehrlich sein im Leben. Meine Beziehung zu Christian Reichert hat sich eigentlich ab dem Jahre 1990 stark vertieft. Bis dahin habe ich vielleicht vieles auch nicht verstanden und auch nicht mehr gebraucht. Wenn du kein Gärtner werden darfst, dann musst du auch nicht darüber nachdenken letztendlich. Ne? Also, so habe ich es jedenfalls gesehen. Kann ich nur so sagen, wie es ist, sonst wäre es falsch. Und wo wir dann wieder angefangen haben und bekamen dann unsere Ländereien zurück. Und ich habe dann wieder angefangen mit dem Aufbau der untergegangenen Brunnenkresse. Dann ist außer meinen beiden Eltern, Johanna und Fritz Fischer, Christian Reichert, auf jeden Fall einer von denen gewesen, die dafür gesorgt haben, dass das in meinem Kopf auch einen ganz festen Platz gefunden hat. Ich könnte dann natürlich noch viele andere mitnennen.
Wie sah das denn hier zu Reicherts Zeiten vor über 250 Jahren aus in diesem Gebiet?
Naja, als Christian Reichert dann hier das Refugium übernommen hat, hier im Dreienbrunnen, da war ja vorher alles kreuz und quer, weil seit 1630, wo dann der Gärtner Engelhardt hier angefangen hatte, die Brunnenkresse zu vermarkten, hat die ersten Sträußchen verkauft, hat Witte gespält, das heißt Weide gespalten, hat die Sträuße zusammengebunden, hat es zum Verkauf dargeboten. Und dann ergab sich daraus ein Gewinn. Und da muss man auch mal die Geschichte der Brunnenkresse unbedingt sehen, weil ein Gemüse im Winter zu haben, das ist ja nicht so wie heute, wo die Leute in die Kaufhalle rennen und sich dann auch noch zu Weihnachten Erdbeeren kaufen, was ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Sowas gehört sich einfach nicht. Und man isst eben das zu der Jahreszeit, wo es wächst. So, und da es da eben damals keine Orangen und keine Bananen gab und sonst was alles an Vitaminen, also den vitaminreichen Weißkohl und Rotkohl und Sellerie, darf man ja nicht vergessen. Sowas. Ja, dann war natürlich die Brunnenkresse eine wunderbare Ergänzung gewesen. Und wo die Leute das dann gegessen haben, dann haben die auch gemerkt, dass ihnen das gut tut. Die wussten ja noch nicht, was wir heute wissen, dass das das gesündeste Gemüse der Welt ist. Der Vitamingehalt dabei. Und Christian Reichert hatte das dann ja auch, wie andere auch noch, erkannt und hat dann erstmal Ordnung eingebracht. Er hat dann diese Klingen angelegt, was vorher einfach mal, weil Gärtner eben einfach schnelles Geld machen wollten, haben sie eben so einen Wasserlauf mit der Schaufel ein bisschen ausgegraben und es ging ja kreuz und quer zu. Und Christian Reichert hat das alles reformiert, hat hier ordentliche Klingen angelegt, hat eine Ordnung reingebracht. Manchmal wünschte ich mir, er würde noch leben und würde wieder Ordnung reinbringen hier in diesen Dreienbrunnen.
Aber mit dieser Ordnung hat er sich wahrscheinlich bei den Kollegen, bei den gestandenen Gärtnern damals nicht ganz so beliebt gemacht, oder?
Doch. Also das ist ja immer so, wenn jemand was macht erstmal, da gibt es immer eine gewisse Skepsis. Ja. Aber was er gemacht hat, hat er Hand und Fuß. Und das kann man nur so sagen, wer seinen Weg gefolgt ist, hatte Erträge.
Und damals zu Reicherts Zeit hat dann die Zahl der Klingen hier relativ schnell zugenommen und das ganze Gebiet Dreienbrunnen war dann eigentlich ein Ort des Brunnenkresse und des Gemüseanbaus.
Ja, genau so ist das. Also es gab ja Ach, ich weiß nicht mehr. Ich sage jetzt mal einfach mal eine Zahl von ungefähr 70 Brunnengrässe klingen. Und dann waren auch zwischen diesen Klingen waren dann auch sogenannte Jäne oder Döne. Man kann das verschieden ausdrücken. Das sind so trapezförmige Abschüttungen, wo dann auch noch Frühgemüse angebaut werden konnte. Weil die Wassertemperatur, die wir ja haben, die Brunnengrässe auch so wunderbar sprießen lässt, die liegt so bei 11 bis 12 Grad Celsius, Sommer wie Winter. Das ist auch ganz wichtig und dadurch ergibt es auch eine Erwärmung der Umwelt. Und da konnte man auf diesen Jänen dann auch noch Frühgemüse anbauen.
Reichert hat hier in Erfurt zum einen ganz aktiv in den Anbau eingegriffen, hat den Anbau geordnet, hat das aber auch akribisch alles notiert. Und hat damit nicht nur für seine Zeit, sondern auch für die, die nach ihm kamen, einen wichtigen Grundstein gelegt.
Naja, er hat hier Maßstäbe gesetzt, das kann man nicht anders sagen. Ja. Aus seiner ganzen Erfindung, die er gemacht hat, die den Gartenbau nützlich sind, zum Unkrautjäten und was es da alles noch so gibt, ja, seines Samenkabinett zum Beispiel. Ne. Das hat sich alles bis in die heutige Zeit erhalten. Da kann man nichts wegstreichen davon. Muss man auch nichts Neues erfinden, weil es ist einfach alles da.
Ist der Christian Reichert in deinem kleinen Brunnengrässe-Museum in irgendeiner Form auch noch lebendig, auch noch zu sehen, zu erleben?
Ja, natürlich. Er hängt an der Wand und macht Tick-Tack, hat man früher gesagt. Und ich habe auch dieses Buch über den dreien Brunnen, das habe ich mittlerweile zweifach von ihm. Das sind Kostbarkeiten. Und ich habe auch mit Hilfe von Freunden und dem unverwüstlichen Internet meine Sammlung an Reichert-Büchern ergänzt und habe mittlerweile 5 Stück. Bin ich sehr glücklich drüber.
Also Reichert wird auch heute noch im Dreien Brunnen hoch geachtet und spielt beim Anbau der Brunnengrässe immer noch eine entscheidende Rolle.
Bei uns auf jeden Fall, ja. Kann ich nur so bejahen.
Mindestens mit der Brunnengrässe hat Christian Reichert also heute noch sichtbare Spuren inmitten Erfurts hinterlassen. Aber welche Tragweite, lieber Wolf-Dieter, hatte sein damaliges Tun für die knapp 250 Jahre Gartenbau nach ihm bis heute? Wie viel von dem, was Reichert damals herausgefunden hat, spielt heute im Tun eines gegenwärtigen modernen Gärtners noch eine Rolle?
Man muss vielleicht das ein bisschen trennen, wo Reichert tatsächlich zitiert wird. Als Quelle, das ist vielleicht nicht mehr so gängig, aber Erkenntnisse, die er in seinen Büchern niedergeschrieben hat, sind in die Bücher nachfolgender Wissenschaftler eingeflossen und wieder aufgegriffen worden und weitergeführt worden. Und insofern kann man schon sagen, dass sehr vieles aus seinen Arbeiten bis heute nachwirken. Ja, selbst in seinem Standardwerk, also Land- und Gartenschatz, da ist ja 4-mal aufgelegt worden als unveränderter Nachdruck. Und dann hat es eine 5. und eine 6. Auflage gegeben von einem Professor Völker, etwa 60 Jahre nach dem Ersterscheinen. Also die Bücher sind in kurzer Reihenfolge immer wieder aufgelegt worden. Und diese Neubearbeitung ist eigentlich eine komplette Veränderung dessen. Also vieles, was Reichert in intensiven Disputationen in seinem Werk erklärt hat, wo er sich im Briefwechsel mit anderen auseinandergesetzt hat und solche Dinge, die also zeittypisch waren, das ist alles rausgeschnitten worden und herausgekommen ist ein ganz anderes Buch, das man eigentlich nennen müsste Völker, Land- und Gartenschatz, aber viele von den Kernaussagen, die stammen eben schon von Reichert. Ne? Und so sind Dinge bis heute hin wirksam. Vielleicht sind ähnliche Erkenntnisse auch in anderen Ländern gemacht worden. Und das ist alles in diesen Fundus des Gesamtwissens des Gartenbaus eingeflossen. Also ich denke, wir können schon stolz sein als Stadtbevölkerung, dass wir so einen Kopf bei uns hier in der Stadt hatten.
Gibt es denn konkrete Erkenntnisse, die die Gärtner von vor Reicherts Zeiten sozusagen aufgreifen konnten, die wir also heute entweder original oder in einer Weiterentwicklung noch im Gartenbau finden?
Zum Beispiel das Thema der Fruchtfolge. Ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit, wo immer weniger Kulturen auf den Feldern angebaut werden, Insekten dadurch verschwinden, negative Effekte auf die Fruchtbarkeit des Bodens ausgehen. Diese Dinge hat er mit einer sogenannten 18-gliedrigen Fruchtfolge, wo er also gärtnerische Kulturen und landwirtschaftliche Kulturen zusammengeführt hat, auf eine ganz neue Basis gestellt. Und wenn man diese Sache auch wirklich macht, dann erkennt man, dass vieles von diesen Fruchtfolgegliedern dazu beiträgt, dass eben die Fruchtbarkeit des Bodens auch erhalten wird. Mhm. Und genau diese Sache ist eben dadurch, dass sie dann als Wissen aufgeschrieben wurde und angewendet wurde, tatsächlich ein Ergebnis von Reichertscher Tätigkeit. Da denken wir mal zum Beispiel an den Weid. Ne? Der Weid hat viel Geld eingebracht. Und was machten die Bauern? Sie haben also immer wieder Weid und Weid und Weid angebaut, was dazu führte über Jahrzehnte, dass die Fruchtbarkeit des Bodens zurückging, dass Krankheiten sich entwickelten und breit machten und der Wein immer schlechter wurde in der Qualität. Ein Grund neben dem Import von Indigo, warum also diese ganze Wein-Euphorie dann ein Ende erfordert hatte. Und so ist das mit anderen Pflanzen auch. Wenn man das zu einseitig und zu konzentriert macht, dann erlebt man immer Rückschläge. Reichert hat mit seiner Arbeit genau diese Sache etwas entgegengesetzt.
Der Gartenbau in Erfurt hat ja eine lange Tradition. Reichert hat dort sicherlich Weichen gestellt und Impulse gesetzt. Aber die Geschichte des Gartenbaus besteht nicht nur aus Christian Reichert. Zur Bundesgartenschau 2021 kam ergänzend zu einer Sonderausstellung eine schöne Broschüre heraus. Auf 208 Seiten wurden 1000 Jahre Geschichte des Gartenbaus in und um Erfurt verdichtet und in Artikeln beleuchtet. Diese Sonderausstellung, die war während der Bundesgartenschau 2021 im Deutschen Gartenbaumuseum Erfurt in der Syriaksburg zu sehen. Wie kommt Erfurt zu einem Deutschen Gartenbaumuseum?
Dank Unterstützung des Präsidenten des Zentralverbandes der Deutschen Gärtnern. Also es gab auf der Syriaksburg schon zu DDR-Zeiten ein Gartenbaumuseum. Man könnte also sagen, ein Gartenbaumuseum der DDR. Was allerdings relativ wenig besucht wurde, aber es war vorhanden. Dazu kam also diese lange Tradition und durch die Vereinigung von Ost und West entstand also doch die Diskussion, der Gartenbau wurde größer, ob man nicht ein deutsches Gartenbaumuseum etablieren musste, weil es weder im Osten noch im Westen so etwas gab. Und in dieser Zeit, das war irgendwo so Ende der 1900er, gab es dann die starken Bestrebungen, in Stuttgart so etwas aufzubauen. Und der Zentralverband hatte eigentlich sein Okay schon gegeben. Und nur dank der Intervention und Bezug eben auf diese lange Tradition und eben auch dem tatsächlichen Anliegen, dem ostdeutschen Gartenbau und der ostdeutschen Wirtschaft damit auch irgendwie weitere Impulse zu geben, entstand dann die Diskussion, kann man das eben nicht hier machen. So ist es dann auch gekommen. Dieses angefangene Projekt in Baden-Württemberg, Stuttgart, ist gestoppt worden gegen den Protest der Kollegen dort. Und es ist hier in der Syriaksburg das Deutsche Gartenbaumuseum, das gesamtdeutsche Gartenbaumuseum, etabliert worden. Im Wesentlichen getragen vom Ministerium in Thüringen für Landwirtschaft.
Es war damals Karl Zwehrmann und der langjährige Landwirtschaftsminister Volkhaus Klenner, die da sehr gut auch miteinander gearbeitet haben. Und die das dann in die Praxis umgesetzt haben und dafür auch gebrannt haben. Also das war ganz wichtig, dass man da eben auch dazu steht.
Dieses Museum ist auch nach der Bundesgartenschau 21 nach wie vor ein sehr lebendiges und sehenswertes Zeugnis von der langen Gartenbautradition, nicht nur in Erfurt, sondern in ganz Deutschland.
Mhm. Ja, es ist also nach der Bundesgartenschau ja noch komplett umgebaut worden. Also die Dauerausstellung ist also vollständig erneuert worden, auf einen modernen Stand gebracht, interaktiv sehr vieles auf die Besucher bezogen. Und dieser Umbauprozess und Erneuerungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und in diesem Prozess soll auch diese damalige Sonderausstellung dauerhafte Räume finden. Also das heißt, im Moment gibt es ein Teil dieser damaligen Sonderausstellung in den Kellerräumen zu besichtigen. Man findet also die Spuren des Erfurter Gartenbaus, aber es ist nicht speziell für diese Räume neu etabliert. Und das Ganze soll also in den nächsten Jahren tatsächlich so aufgearbeitet werden, dass es sich in die neue Gartenbauausstellung einordnet.
Und blicken wir mal ein Jahr in die Zukunft. Am 4. Juli 2025 jährt sich Christian Reicherts Geburtstag zum 340. Mal und am 30. Juli 2025 blicken wir auf 250 Jahre Gartenbau in Erfurt und in Deutschland und weltweit nach Christian Reichert zurück. Wir haben heute gehört, dass er wesentliche Impulse gesetzt hat, dass er methodisch vorgegangen ist, dass er vieles verstetigt hat, was vielleicht vorher auch schon bekannt war, dass er Neues ausprobiert hat und dass er damit Weichen gestellt hat für eine Professionalisierung des Gartenbaus. Vieles wurde zuvor mündlich weitergegeben. Er hat vieles verschriftlicht und so dafür gesorgt, dass unser Berufsstand Wissen auch an folgende Generationen weitergeben kann und sich systematisch entwickeln konnte und damit auch ein gewerblicher, ein kaufmännisch durchorganisierter Teil unserer Urproduktion werden konnte. Das ist, denke ich, der wesentliche Verdienst, den Reichert damals zu seiner Lebzeit in Erfurt geschafft hat. Jetzt stehen wir an der Schwelle zu 2025. Nächstes Jahr haben wir in zweierlei Hinsicht ein Jubiläum mit Blick auf den Deutschen Gartenbau und auf Christian Reichert. Wird denn in der Ausstellung im Gartenbaumuseum nächstes Jahr für Reichert ein besonderer Platz geschaffen sein?
Ob also ausstellungsmäßig etwas besonders geplant ist, kann ich im Moment nicht sagen. Auf jeden Fall wird die modernisierte Dauerausstellung noch nicht fertig sein bis dahin. Aber natürlich ist Christian Reichert ein wesentlicher Teil dieses Ausstellungsteils Erfurter Gartenbau. Man kann das also finden. Aber es gibt eben darüber hinaus zahlreiche Vorhaben, wie man Christian Reichert zu diesem besonderen Jubiläum auch nochmal besonders würdigen kann. Ne? Das ist also eine Broschüre in Planung, wo von verschiedenen Seiten auf das Leben von Christian Reichert geblickt wird. Es wird weitere Veranstaltungen geben. Das ist also einiges in der Stadt in Vorbereitung. Es gibt also ein Komitee aus den verschiedensten Bereichen mit der Stadtverwaltung, auch zusammen mit den Museen, mit dem Landesverband Gartenbau, die sich alle diesen Themen und diesem Jubiläum widmen.
Wir dürfen also gespannt sein, was in den nächsten Monaten zum Thema Christian Reichert hier in Erfurt noch aufgelegt wird, an welchen Stellen und mit welchen Inhalten wir auf ihn in den nächsten Monaten zurückblicken können. Und Uli, ich denke, wir werden da dranbleiben und wir werden sicherlich auch Wolf Dieter nochmal befragen in nächster Zeit, was es Neues gibt zu Christian Reichert und 250 Jahre Gartenbau nach ihm hier in Erfurt und anderswo. Vielen Dank erstmal. Wir haben heute mit euch und mit Wolf Dieter das Geheimnis um den Titel unseres Podcasts endgültig gelüftet.
So ganz nebenbei.
So ganz nebenbei. Reicherts Erben sind natürlich alle die, die sich heute noch im Sinne von Christian Reichert systematisch, methodisch, professionell mit dem Gartenbau beschäftigen. Alle Gärtner und alle, die am Gartenbau interessiert sind und an seiner Weiterentwicklung.
Da gibt es ja noch viel mehr Felder. Also ich glaube, da haben wir nur den Eisberg an der Spitze gekitzelt im Moment.
Ganz recht.
Weil also alleine das Thema Samenbau, das wird, glaube ich, nochmal ein ganz eigener Bereich werden für uns.
Wir verabschieden uns für heute von euch. Und ihr dürft euch mit uns schon auf die nächste Folge freuen von Blattgold FM, dem deutschen Gärtner-Podcast mit Reicherts Erben. Blattgold FM.